Und ich begrüße jetzt online Benedikt von Bremen von der Geschichtswerkstatt Tübingen, vom Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus, von der Initiative Hechinger Synagoge, vom Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen und vom Gedenkstättenverbund Goi-Neckar-Alb. Hallo, Herr von Bremen.
Hallo, Herr Xander. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wir sprechen heute über die Tübinger NS-Akteure aus den Jahren 1933 bis 1945. Wer waren die Tübinger Nationalsozialisten? Das ist das Ergebnis eines langjährigen Rechercheprojektes, an dem Sie federführend beteiligt waren. Wie kam es denn zu diesem Projekt?
Im Jahr 2009 ist das sogenannte Stuttgarter NS-Täterbuch erschienen, wo sich verschiedene Forscherinnen und Forscher aus Stuttgart eben mit den Stuttgarter Nationalsozialisten auseinandergesetzt haben. Und da haben sich ein paar Leute in Tübingen gesagt, also sowas sollten wir auch hier für unsere Stadt, für diese Unistadt Tübingen haben, weil in den Augen von vielen, die an dem Projekt mitgemacht haben, war Tübingen eigentlich eine zumindest mal eine regionale Hochburg des Nationalsozialismus in Württemberg und Hohenzollern gewesen.
Wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Sie haben das Täterbuch aus Stuttgart gehabt und gedacht, ja, das machen wir auch. Und haben Sie es dann genau so gemacht oder wie haben Sie es dann gemacht?
Es mussten sich natürlich erstmal dann Leute zusammenfinden, die daran mitarbeiten wollten. Und die Idee kam von Leuten aus der Geschichtswerkstatt Tübingen. Das ist ein Verein, eigentlich so graswurzelmäßig, die gibt es schon seit den 1980er Jahren und hat sich vor allem eigentlich immer so mit der jüdischen Geschichte von Tübingen auseinandergesetzt. Und im Jahr 2010 hat sich der Verein für ein Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus e.V. Tübingen gegründet. Teilweise sind da personelle Überschneidungen gewesen, teilweise waren es neue Leute und die haben sich dann 2012 zusammengefunden. Erstmal eine kleinere Runde, die Runde ist immer größer geworden und man hat dann besprochen, na, in welche Richtung soll es überhaupt mit dem Projekt gehen? Welche Personen sollen bearbeitet werden? Ja, und dann musste erstmal alles Mögliche abgestimmt werden.
Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin Gründungsmitglied des Vereins für ein Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus und bin von Herrn Dr. Martin Ulmer angesprochen worden, der auch Gründungsmitglied sowohl des LDNS ist als auch der Geschichtswerkstatt. Und er hat mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte bei diesem Projekt über die Tübinger Nationalsozialisten. Und so bin ich dann dazu gekommen.
Wie haben Sie sich dann geeinigt und die quasi Stoßrichtung oder eben die Struktur und das Konzept dann verfeinert mit dieser Gruppe?
Also muss schon sagen, in Tübingen ist ja schon einiges gemacht worden und auch schon einiges geforscht worden. Es gibt schon alle möglichen Forschungsarbeiten, Dissertationen und andere Arbeiten so zu den bekannten Tübinger Nationalsozialisten, also Leute, die in der SS gewesen sind, in den Einsatzgruppen, das waren schon einige gewesen. Die wollte man irgendwie bearbeiten, aber wir haben auch gesagt, naja, es sind nicht nur diese Leute, die wirklich das Blut an den Händen kleben hatten oder denen den Schießbefehl gegeben haben oder die diese sogenannten Schreibtischtäter waren. Den Nationalsozialismus haben ja auch ganz viele andere Leute getragen. Also ich spreche da immer ganz gerne von Rädern und Rädchen, weil ich meine, Nationalsozialismus hat ja nicht nur dadurch funktioniert, dass es so diese Eliten gab und diese paar Typen oben an der Spitze, sondern es musste ja in der Breite der Bevölkerung mitgemacht werden. Und das wollten wir einfach mit diesem Projekt abbilden. Also dass man einerseits wirklich so diese hochrangigen Leute hat, also der höchstrangigste Nazi eigentlich, der bei uns vorkommt, das ist Konstantin Freiherr von Neurath, der hat um die Jahrhundertwende, damals um 1900 in Tübingen studiert. Und er war dann der letzte Außenminister der Weimarer Republik und der erste Außenminister der Regierung Hitler gewesen. Und er ist bei den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozessen auch in allen vier Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Also es ist so der größte Nazi, will ich mal sagen, der da mit dabei war. Wir wollten aber auch über Leute sprechen, zum Beispiel die Leiterin der Reichsbeuteschule. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen nicht so schlimm an, aber die hat man eben auch gebraucht, weil in dieser Reichsbeuteschule junge Frauen darauf vorbereitet sind, wie man eben im Sinne des Nationalsozialismus eine richtige Ehefrau zum Beispiel wird. Und eben in dieser Spannbreite wollten wir das einfach abbilden, wen es da aus Tübingen einfach gab in der Zeit.
Sie haben sich dann quasi die ganze Bandbreite vorgenommen und wie haben Sie sich dann darauf geeinigt, wer kümmert sich um wen oder so die Struktur auch, welche verschiedenen Bereiche da abgedeckt werden. Das Thema Bildung ist da ja oder na, auch weitere Bereiche. Wie haben Sie sich da dann die Struktur gegeben?
Also wir haben erstmal geschaut, was es schon so an Vorarbeiten gab, was zum Beispiel für Tübingen ganz wichtig ist. Frau Benigner Schönhagen, die hat zum Beispiel ihre Dissertation damals Ende 1980er über Tübingen im Nationalsozialismus geschrieben. Und von 1991 bis 1992 gab es auch eine Ausstellung im Stadtmuseum, war das damals gewesen. Die hieß Vorbei und Vergessen. Heute würde man das wahrscheinlich mit einem Fragezeichen in Klammern schreiben, wo es eben auch um Tübingen geht. Und da haben wir zum Beispiel reingeguckt, wer kommt da eigentlich vor. Wir mussten ganz viele Listen dann erstellen. Und dann haben wir uns dann gedacht, naja, wie können wir das Ganze denn ordnen? Und Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Für Tübingen natürlich ganz wichtig ist die Universität. Und darum haben wir eine Gruppe gebildet, wo es eben um Bildung und Universität geht. Einerseits also um die Leute, die an der Uni waren, aber mit Bildung wollten auch zum Beispiel Lehrer da mit reinbringen. Dann einen weiteren sehr großen Bereich, das ist der Partei bzw. der NSDAP. Und dann haben wir auch noch einen dritten Bereich gebildet, wo es um Polizei, Justiz und SS ging oder beziehungsweise um Leute, die eben Mitglieder der SS waren. Und dann haben sich eben verschiedene Arbeitsgruppen dann gefunden und Leute haben dann gesagt, ich möchte gerne diese Person oder jene Person dann bearbeiten. Und dann haben sich dann diese drei Gruppen immer einzeln getroffen und Leute haben vorgestellt, was jetzt Neues geforscht haben zum Beispiel oder haben Texte vorgestellt, die man auch dann schon beraten hat, dass es einfach dann erstmal ein bisschen kleiner war, weil uns ist irgendwann aufgefallen, wenn man immer alles in so einer großen Runde irgendwie unter der Woche an einem Abend bespricht, dann wird dann ein sehr langer Abend. Darum wollten wir das einfach ein bisschen arbeitsteiliger machen. Und was wir dann auch noch dann gesagt haben, wir mussten ja auch überlegen, wer muss da rein? Und wir wollten jetzt, wie ich ja schon gesagt hatte, nicht nur die bekannten Personen schon abbilden, die sollten aber auch nicht wegfallen. Und da haben wir dann gesagt, wir wollen einerseits Personen untersuchen, zu denen es bisher noch nichts gibt und denen soll viel Platz eingeräumt werden. Und da haben wir eine Kategorie gemacht, die sogenannten Langbiografien. Also die sind dann richtig dann gewesen, richtig lange Texte mit Fußnoten und so weiter. Leute sind in die Archive gegangen. Und dann haben wir auch noch eine Kategorie gemacht, sogenannte Kurzbiografien. Und das sind dann so lexikonartige Einträge geworden, wo die wichtigsten Infos zu der Person sind und auch was die wichtigste Forschungsliteratur ist. Weil einerseits wollten wir neue Sachen bearbeiten, aber wir wollten auch, dass das Projekt so eine Art von Nachschlagewerk wird.
Wo haben Sie denn diese Rädchen dann gefunden? Weil wenn es da zum Teil halt noch nicht viel gab in der Forschung, wie sind Sie da dann auf Spurensuche gegangen?
Also teilweise sind es halt dann Leute, die sind dann so am Rande vorgekommen, beispielsweise da eben in diesem Ausstellungskatalog von der Frau Schönhagen, von dieser Ausstellung, die es damals gab. Oder Leute hatten irgendwie mal mitbekommen aus irgendwelchen Gründen, weil wir Leute im Projekt mit dabei haben, die teilweise schon 30 Jahre und länger sich mit Tübingen in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen. Den waren manchen Namen einfach dann bekannt gewesen. Und dann haben wir natürlich auch dann geguckt, naja, was gibt's eigentlich so für Funktionsträger? Und zum Beispiel hat man dann geschaut, wer hat eigentlich ab 1933 für die NSDAP im Gemeinderat gesessen beispielsweise. Oder wenn es um Professoren oder Dozentinnen und Dozenten an der Universität ging, konnte man auch dann auf das Buch, was von der Uni Tübingen 2010 rausgebracht wurde, über die Universität im Nationalsozialismus zurückgreifen, wo teilweise manche mehr näher beschrieben worden sind. Andere kamen halt echt dann nur mal in einem Satz oder so dann vor, aber da konnte man sich dann ein bisschen dann daran orientieren. Und dann gibt es ja zum Beispiel in Tübingen das Stadtarchiv, da sind Leute hingegangen. Oder wenn es um die sogenannte Entnazifizierung ging, da liegen die Dokumente zu den Gerichtsverfahren zum Beispiel im Staatsarchiv in Sigmaringen. Und da sind die Leute da auch dann hingegangen und haben dann das, was man hier so immer diese Kernearbeit nennt, berichtet. Also wirklich nochmal sich in die Quellen, in die Akten reingestürzt und dann geschaut, was steht da eigentlich über die Person drin, was kann man alles herausfinden, in welchen NS-Organisationen waren die Mitglied und so weiter.
Wie haben Sie sich dann stilistisch auf so einen Ton oder eine Art geeinigt, dass wenn dann so viele verschiedene AutorInnen da mitarbeiten, gab es da dann auch irgendwelche Vorgaben?
Wir haben natürlich dann irgendwann mussten auch sowas wie eine Redaktion bilden, weil ein paar Leute müssen halt manchmal so das Heft dann in die Hand nehmen, beziehungsweise ein bisschen das dann auch delegieren und organisieren. Die hat natürlich erstmal gesagt, naja, die Leute müssen ja auch Fußnoten und so weiter machen, so wie man das ja auch kennt von der Uni, wie soll ich jetzt dies und das dann zitieren. Das waren dann so diese formalen Sachen gewesen, auf die man sich einigen musste. Aber natürlich, da wir ein Projekt sind, zum Schluss waren es jetzt über 15 Autorinnen und Autoren gewesen, wo jede und jeder natürlich auch mit einem eigenen Stil dann an die Sache geht. Und die einen sind halt dann vielleicht ein bisschen wissenschaftlich nüchterner und andere haben ein bisschen, will ich mal sagen, eine stärkere Meinung. Das bleibt dann natürlich dann nicht aus. Aber das ist natürlich auch dann der Reiz oder was dann eben so ein, ja, eigentlich auch schon ein basisdemokratisches Projekt irgendwie dann ausmacht, dass eben jede und jeder auch ein bisschen ihre eigene Art und Weise und ihren eigenen Stil auch dann da mit reinbringen kann, weil ich glaube, es wäre auch ziemlich langweilig für die Leserinnen und Leser, wenn sich jeder Artikel sehr gleich anhören oder beziehungsweise durchlesen würde.
Früher wäre daraus auch ein Wälzer dann wahrscheinlich entstanden. Sie haben sich bewusst für eine Webseite entschieden. Warum?
Also ganz am Anfang natürlich haben wir gesagt, wir wollen dann Buch machen, wobei ich schon 2012 gesagt hatte, naja, das sind irgendwie so viele Personen und heutzutage viele Leute wollen auch nicht mehr unbedingt Bücher lesen, vielleicht vor 10 Jahren ungefähr noch mehr als heute, aber da habe ich schon gesagt, wir sollten eigentlich auch irgendwie was im Internet machen, irgendwie so eine Art von Wikipedia vielleicht oder sowas machen. Das kam dann mal dann auf, aber dann ist das auch wieder, sind wir davon abgekommen, weil dann erstmal natürlich eine lange Zeit war, wo man eben dann geforscht hat und über die Inhalte dann gesprochen hat. Aber dann irgendwann ist uns dann doch dann aufgefallen, also wie gesagt, so ein Buch, wie gesagt, Sie haben schon gesagt, ist ein ziemlicher Wälzer, das ist auch nicht unbedingt angenehm dann zu lesen, also wir witzeln auch immer ein bisschen, aber das ist nicht böse gemeint, das ist zum Beispiel dieses Buch über die Uni Tübingen im Nationalsozialismus, das ist der Ziegelstein, das ist ein 1000-Seiten-Wälzer und wenn wir jetzt unser Projekt gedruckt hätten, wären das bestimmt auch ein paar hundert Seiten geworden, also wir haben uns schon gedacht, naja, vielleicht nicht so toll und dann muss man auch dann sehen, ich meine, wir wollten ein Nachschlagewerk sein und so ein Nachschlagewerk, also wir sind ja auch zum Großteil ehrenamtlich daran gegangen. Und man kann jetzt nicht, wenn man so ein kleiner Verein ist oder so mehrere kleine Vereine, alle paar Jahre eine Neuauflage zum Beispiel machen, wenn einem jetzt Fehler irgendwie auffallen oder wenn neue Personen damit rein sollen. Und da haben wir dann gesagt, okay, lasst uns doch da eine Webseite dann draus machen, weil das ist einfach ein moderneres Medium. Da kann man die Sachen gut einpflegen, wenn das gut programmiert worden ist. Man kann neue Infos reinmachen, wenn einem vielleicht mal ein Fehlerchen unterlaufen ist, dann kann man das auch sehr leicht dann wieder korrigieren und man erreicht einfach ganz andere Gruppen, weil ich möchte mal sagen, so ein Buch und vor allem, wenn es auch was kostet natürlich, das ist immer so ein bisschen ein Hindernis teilweise für Leute, habe ich das Gefühl, auch wenn sie sich dafür interessieren würden, aber zum Beispiel auch jüngere Leute, die jetzt 20, 30 Euro für so einen Wälzer ausgeben und andere Leute da, bin ich mir nicht immer so sicher. Und da haben wir gesagt, wir wollen eine Webseite machen, weil damit erreichen wir einfach viel, viel mehr Menschen. Und es war uns auch wichtig gewesen, dass wir jüngere Leute erreichen. Und die sind eben heute alle im Internet irgendwie unterwegs.
Kosten fallen trotzdem an. Wie haben Sie die abgedeckt?
Wir sind glücklicherweise finanziell unterstützt worden durch die Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Da sind wir auch sehr froh darum. Da gibt es ein eigenes Gedenkstättenreferat, weil in Baden-Württemberg gibt es über 80 Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen, die auch in der Landesarbeitsgemeinschaft zusammengefasst sind und die können eben jedes Jahr Anträge für ihre Projekte schreiben. Und da haben wir auch dann einen Antrag dann dafür geschrieben, weil ich meine, der erste Antrag, den wir gemacht hatten, der war noch für eine Publikation gewesen, dann mussten wir das aber schieben und da haben wir den dann umschreiben lassen, dass wir eben eine Webseite programmieren lassen wollen und die programmiert sich natürlich nicht von selbst, da haben wir einen professionellen Webdesigner, Herrn Christoph Prenosil aus Stuttgart angefragt, der auch schon ein bisschen so in der Gedenkstätten-Szene für andere Gedenkstätten-Webseiten designt hatte und da haben wir dann einen ordentlichen Batzen dankenswerterweise von der LPB bekommen. Aber die Geschichtswerkstatt und das Lerndokumentationszentrum zum Nationalsozialismus mussten auch noch einen Eigenanteil dazu bringen. Und weil sonst wäre das auch alles nicht stemmbar gewesen.
Und die ganze inhaltliche Arbeit der AutorInnen, das lief ehrenamtlich? Oder gab es da auch
genau.
Honorare?
Also alle, die die Artikel geschrieben haben, die haben das alle ehrenamtlich gemacht. Was nicht ehrenamtlich gelaufen ist, das war das, dass dann seit ein paar Jahren hat die Geschichtswerkstatt eine Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters. Das hat zuerst Herr Jens Kolata gemacht. Der war auch zusammen mit mir und Herrn Ulmer bis 2018 in der Redaktion drin gewesen. Dann ist dann Herr Kolata weggezogen. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter der Geschichtswerkstatt geworden. Und dann habe ich dann viele der redaktionellen Sachen eben in meiner Arbeitszeit auch da gemacht. Das war natürlich viel, dass man mit den Autorinnen und Autoren immer kommunizieren muss. Und als es dann daran ging, die Webseite zu machen, musste natürlich mit dem Webdesigner gesprochen werden und es mussten auch alle Inhalte eingepflegt werden. Und man kann ja auch nicht heutzutage einfach irgendwo sich ein Bild runterladen im Internet und das auf seine Webseite stellen. Die Bildrechte mussten natürlich auch bei allen möglichen Archiven und irgendwelchen Museen und so weiter eingeholt werden. Das ist natürlich alles dann auch ein gutes Stück Arbeit, was ehrenamtlich irgendwann auch kaum noch zu schaffen ist.
NS-Akteure in Tübingen konzentriert sich auf die Täter. Inwieweit kommen auch Opfer vor?
Die kommen natürlich immer mal wieder dann in den Texten dann vor, wenn man natürlich jetzt über diese Einsatzgruppentäter beispielsweise spricht oder andere SS-Leute. Ich meine, wir haben ja da in Tübingen einige gehabt, die hier aufgewachsen sind, die hier studiert haben. Also muss ja auch sagen, Tübingen war schon vor 1933 ein ziemlich nationalistisches und völkisches und hochpatriotisches Milieu gewesen, gerade durch die Universität, aber auch durch die vielen Beamten, die hier gewesen sind. Und da waren dann einige, sind dann eben in die SS gekommen hier und haben dann zum Beispiel in Osteuropa wirklich die Einsatzgruppen geleitet, dort Jüdinnen und Juden erschießen lassen, andere Feinde, Kommunistinnen und Kommunisten, sind hier und Roma auch. Wieder andere haben in ganz Europa Hunderttausende von Leuten, zum Beispiel Theodor Dannecker, der die rechte Hand von Adolf Eichmann teilweise war. Also der hat wirklich Hunderttausende von Jüdinnen und Juden aus verschiedensten europäischen Ländern deportieren lassen, hat das also organisiert. Andere Opfer kommen auch schon mal vor, aber es war uns wirklich wichtig gewesen bei dem Projekt, dass man auch mal über die Akteure spricht, über die Täterinnen und Täter eigentlich, weil oft fällt das so weg. Also ich meine, wir sprechen sonst auch immer viel über die Opfer, also wie gesagt, gerade in der Arbeit zum Beispiel der Geschichtswerkstatt, weil ja da viel über die Geschichte der Tübinger Jüdinnen und Juden auch dann schon gesprochen wurde. Wir wollten einfach auch mal diesen Täterinnen und Tätern, den Akteuren, wollten wir auch mal ein Gesicht geben und eben dann zu zeigen, wo die herkommen, dass sie eben aus der Mitte der Gesellschaft auch gekommen sind und dass eben auch die Gesellschaft das in der ganzen Breite den Nationalsozialismus getragen hat.
Was war so ein Aha-Erlebnis bei dem Projekt? Hatten Sie sowas irgendwie, wo Sie dachten, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Also da sind vor allem jetzt zwei Personen mal mindestens ein. Zum einen wäre das Sophie Erhard. Das ist eine von den wenigen Frauen, die bei uns im Projekt beleuchtet wird. Und die Frau Erhard, die hat an der Universität gelehrt. Das war eine sogenannte Rassenforscherin gewesen und die hat sogenannte Zigeunerforschung betrieben. Hat sie erst beim Reichsgesundheitsamt gemacht und dann ist dann 1942 nach Tübingen gekommen und hat dann oben auf dem Schloss geforscht. Und die hat in ihrer Zeit eine sogenannte Zigeunerkartei angefertigt und diese sogenannte Zigeunerkartei ist dann benutzt worden, um Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich deportiert zu werden. Und diese Frau Erhard, die ist nach dem Zweiten Weltkrieg habilitiert worden, die ist Professorin geworden und konnte noch bis in die 1980er Jahre hinein lehren und auch noch diese sogenannte Zigeunerkartei benutzen. Und sie hat im Endeffekt die ganzen Jahrzehnte über immer noch eine sogenannte Rassenforschung gemacht. Also das muss man sich mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, dass da so jemand noch komplett dann wirklich eine Kontinuität von der NS-Zeit bis in die Nachkriegszeit und erst in den 1980er Jahren hat man ihr verboten, diese Kartei zu benutzen. Und sie hat auch nie irgendwie ein Unrechtsbewusstsein gehabt. Es gab zwei Gerichtsverfahren, die gegen sie angestrengt worden sind, aber da ist aus beiden nichts geworden. Also wie gesagt, heute weiß man, was mit Frau Erhard gewesen ist, aber dass so jemand dann und auch noch dann als Frau, als eine von wenigen Wissenschaftlern in dieser Zeit noch dann die ganze Zeit eine Lehre machen konnte, die vor und nach 1945 dann fast dieselbe war, das fand ich schon sehr erstaunlich. Und dann noch eine weitere Personalie, die ich finde ich für Tübingen ziemlich wichtig ist. Und zwar gab es einen Dr. Ernst Weinmann. Dr. Ernst Weinmann, SS-Mitglied, ist 1939 der jüngste Oberbürgermeister von Tübingen geworden. Aber die meiste Zeit danach war er gar nicht in Tübingen gewesen, denn er wollte Karriere machen und war dann auf dem Balkan gewesen und als SS-Mann und hat dort unter anderem bei Umsiedlungsaktionen war beteiligt gewesen, war aber auch bei der Deportation von Jüdinnen und Juden beteiligt gewesen, ist dann im Winter 44, 45 nach Tübingen zurückgekommen, hat sich versteckt, sich dann irgendwann den französischen Befreiern dann gestellt und die haben ihn dann nach Jugoslawien ausgeliefert und da ist er zum Tode verurteilt worden und hingerichtet worden. Das heißt also, dass der lange Zeit jüngste Oberbürgermeister Tübingens, ein verurteilter Kriegsverbrecher gewesen ist. Man nannte ihn auch den Henker von Belgrad. Und das ist irgendwie so eine Personalie, wo in Tübingen nicht so viel drüber gesprochen wird. Und sind sich eigentlich alle einig, die sich schon mit ihm befasst haben, dass das eben ein hohes Tier gewesen ist. Und wenn man mal guckt, er ist damals auch gepriesen worden in der Tübinger Chronik, das ist das Vorgängerblatt des Schwäbischen Tagblatts, dass er einer der ersten Nationalsozialisten am oberen Neckar gewesen sei, schon seit den 1920er Jahren. Und sowas fällt halt manchmal, habe ich das Gefühl, in Tübingen, wenn man so an die Geschichte dieser Stadt denkt, ein bisschen raus.
Woran liegt das? Glaubt Sie, dass da auch bewusst auch so eine Art Schlussstrich-Mentalität auch in Tübingen existiert?
Ich würde nicht sagen, dass es jetzt in Tübingen eine Schlussstrich-Mentalität gibt, weil in Tübingen wird für die Gedenkkultur eigentlich schon ziemlich viel getan. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren, gibt es am 9. November, gibt es im Gedenken an die Pogromnacht immer die Gedenkstunde, an der ja auch entweder der Oberbürgermeister teilnimmt oder Mitglieder des Gemeinderats und wo auch immer das städtische Kulturamt beteiligt ist. Mit dem städtischen Kulturamt gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, eigentlich eine sehr gute Kooperation mit der Geschichtswerkstatt, was verschiedene Projekte angeht. Zum Beispiel haben wir auch 2016 den Geschichtspfad zum Nationalsozialismus eröffnet mit diesen verschiedenen Stelen, mit Infos über die NS-Zeit, die über die ganze Stadt verteilt worden sind. Also es ist schon immer wieder was gemacht worden und auch die Universität hat ja mal eine Ausstellung vor ein paar Jahren gemacht zu ihrer Geschichte im Nationalsozialismus und dieses Buch herausgebracht. Das heißt, und es gibt ja verschiedenste Vereine. Wir haben die Geschichtswerkstatt, wir haben das LDNS, wir haben einen Förderverein für jüdische Kultur. Das Kreisarchiv bildet zum Beispiel die Jugendguides aus. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Akteure in der Erinnerungskultur. Im Stadtmuseum gibt es ja auch seit 2 Jahren jetzt extra einen Raum zu Tübingen im Nationalsozialismus. Das heißt, es wird also schon was gemacht. Aber irgendwie immer, wenn man Leute darauf anspricht, oder ich habe auch schon mal Führungen gemacht, zum Beispiel durch diese Ausstellung im Stadtmuseum, und dann sagen Leute immer, was? Sowas ist in Tübingen passiert? Das hätten wir uns gar nicht vorstellen können, weil alle sehen halt immer nur Tübingen mit dieser Schokoladenseite, der Neckarfront und so weiter, und dass die Universität heute so international ist und wir Leute aus ganz vielen verschiedenen Ländern und Kulturen bei uns haben. Und für die ist das immer so ein bisschen so ein Augenöffner, wenn sie dann mal hören, naja, was ist eigentlich in der NS-Zeit in Tübingen passiert und dass es hier eben auch nicht besser war als woanders in Deutschland, sondern dass man hier eben auch stramm mitmarschiert ist.
Was würden Sie sich da noch wünschen vielleicht? Jetzt haben Sie wieder eine neue Facette hinzugefügt, aber von städtischer Seite, von universitärer Seite, was könnte da noch mehr gehen?
Also ich bin ja auch Mitglied im Verein für ein Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus oder kurz LDNS, ist ja ein sehr sperriger Name. Und dieses LDNS, das gibt es leider noch nicht. Wir würden uns aber wünschen, dass es sowas in Tübingen geben würde, eben aufgrund der Rolle, die die Universität Tübingen gespielt hat, aber auch aufgrund der NS-Geschichte hier in der Stadt. Und was uns im LDNS auch sehr wichtig ist, ist die Geschichte der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Weil hier in Tübingen gab es während des Zweiten Weltkriegs über 1600 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, wirklich aus ganz Europa, aus allen Ländern, die vom Nationalsozialistischen Deutschen Reich besetzt worden sind. Und wir finden, dass das eine wichtige Geschichte ist, an die auch erinnert werden sollte. Und gerade weil Tübingen ja so eine internationale Stadt ist, wir haben Leute aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, die hier hinkommen. Und ich denke, es wäre einerseits ein wichtiges Zeichen zu zeigen, wir setzen uns mit unserer Geschichte auseinander und schaffen da so einen Lern-Dokumentationsort, der ja auch ein Demokratielernort sein könnte. Und dass man sich eben mit der Geschichte auseinandersetzt und dass da eben einen Ort in Tübingen gibt, weil es ist doch alles immer oft sehr dezentral, wie es in Tübingen ist. Natürlich, es gibt hier einen Geschichtspfad, der ist über die ganze Stadt verteilt. Es gibt hier einen Ausstellungsraum im Stadtmuseum, es gibt mal eine Sonderausstellung oben im Schloss Hohentübingen beispielsweise. Aber wenn es wirklich mal so einen Lern- und Dokumentationsort gäbe, wo auch Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, junge Menschen hinkommen könnten und vielleicht auch mal ihre eigene Art der Erinnerung und des Gedenkens zu entwickeln. Also ich finde, das wäre nicht schlecht, wenn es das in Tübingen mal irgendwann noch geben würde.
Woran hapert es noch? Was fehlt noch bis dahin?
Ja, es fehlt ein Ort, weil das ist schwierig. Und es sind natürlich auch immer die Finanzen. Und es muss auch von Menschen gestemmt werden, weil Leute, die ehrenamtlich sich betätigen. Die wissen das ja, viele sind nicht nur in einem Verein oder in einer Gruppe, die sind in mehreren Vereinen, in mehreren Gruppen. Da ist das irgendwann nicht mehr zu machen, da ist man auch so ein bisschen ausgebrannt. Da braucht man also viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die eben ja viel dafür tun können, die Werbung dafür machen. Man muss Spenden natürlich auch irgendwie besorgen. Und man muss natürlich auch den Platz finden. Und es ist heutzutage natürlich nicht so einfach, gerade mit der Situation, die jetzt ist, mit Corona. Ich meine, das heißt ja auch immer dann, die Steuereinnahmen werden weniger. Es muss überall irgendwie gespart werden. Also es ist nicht so einfach.
Zu Gast Benedikt von Bremen von der Geschichtswerkstatt Tübingen und vom Projekt NS-Akteure in Tübingen. Wer waren die Tübinger Nationalsozialisten? Sie haben geforscht und die Biografien aufgeteilt in die Bereiche Partei, Bildung und Forschung und Polizei, Justiz, SS. Die Uni haben wir ja schon gehabt, da machen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter. Sie haben die Geschichte der Zigeunerkartei von Sophie Erhardt schon beschrieben. Welche Akteure gab es noch an der Uni in Tübingen?
Man könnte ja fast sagen, dass es unzählige Akteure sind, die an der Universität waren. Also ich meine, ich hatte es ja vorhin schon gesagt gehabt, in Tübingen war es schon vor 1933 ein nationalistisches Milieu gewesen. Man war schon sehr völkisch gewesen. Die Deutschstoßlegende ist natürlich auch hier grassiert. Man hat natürlich hier die vielen Studentenverbindungen, die ja jetzt auch nicht gerade als sehr allzu liberal oder linksliberal bekannt sind natürlich. Und damals war das erst recht nicht so gewesen. Und was zum Beispiel bezeichnend ist, dass 1935 hat ein Dozent der Uni Tübingen schon geschrieben, dass die Uni Tübingen es schon immer irgendwie geschafft hätte, die Juden von sich fernzuhalten. Und die Uni Tübingen hat sich auch schon 1933 für in Anführungszeichen judenfrei erklärt. Das heißt also, da gab es dann schon gar keine Dozenten mehr, die jüdischen Glaubens waren, beziehungsweise die Jude gewesen sind, weil man die entweder schon sogar vor 33 rausgeekelt hatte oder die dann eben 1933 ihren Hut genommen haben. Und ich glaube, der letzte jüdische Student, der ist 1936 von der Uni Tübingen weggegangen, weil ihm verboten worden war, per Gesetz, dass er eben noch dann sein Examen machen kann. Also wie gesagt, das muss man schon mal dann so hier für den Kontext sehen. Und dann muss man auch sehen, dass natürlich Tübingen, manche Leute sagen ja, Tübingen ist eine Universität mit einer Stadt als angeschlossener Infrastruktur. Also man kann jetzt Tübingen als Stadt und Universität, die beiden Sachen kann man nicht mehr voneinander trennen. Die sind eigentlich untrennbar. Und so war das auch schon ab 1933 gewesen. Im März 1933 gab es die letzten, in Anführungszeichen, freien Reichstagswahlen, wobei so frei waren die auch schon nicht mehr gewesen, weil die schon ziemlich überschattet waren von dem Terror, den die Nationalsozialisten ausgeübt haben, gegen ihre politischen Gegner, Einschüchterungen und so weiter und auch schon die ersten Konzentrationslager. Und nachdem dann die NSDAP und ihr Koalitionspartner diese Wahl gewonnen hatten, hat auch dann diese sogenannte Gleichschaltung begonnen. Und das hat auch in Tübingen schon ziemlich schnell begonnen. Da sind nämlich innerhalb eines Tages sowohl auf dem Rathaus als auch auf der neuen Aula Hakenkreuzflaggen gehisst worden. Und es waren gerade nationalsozialistische Studenten an der Uni Tübingen gewesen, die das sehr stark vorangetrieben haben und aus deren Reihen später eben auch einige von diesen SS-Tätern beispielsweise geworden sind. Und im Lehrkörper der Universität war es ganz genauso. Da waren auch schon vor 33 einige da gewesen, die sich sehr nah bei der NSDAP gefühlt haben, die sogar schon Wahlaufrufe für Hitler und die NSDAP unterschrieben hatten. Und dann eben ab 1933, nach dem 30. Januar, nach der sogenannten Machtergreifung der Nazis, hat eben dann diese Selbstgleichschaltung auch an der Uni Tübingen ziemlich schnell um sich gegriffen. Die hat sich also im Endeffekt selbst gleichgeschaltet. Da musste nicht irgendwie ein Befehl oder sowas kommen, weil es waren, wie gesagt, alle schon eben sehr rechts eigentlich gewesen. Und es hat sich durch den kompletten Lehrkörper durchgezogen. Also von den Dozenten, Professoren, die wir hier in unserem Projekt bearbeitet haben, wenn man mal bei uns auf die Webseite geht, die ist ja verschieden aufgebaut. Man kann ja entweder über diese verschiedenen Bereiche, die es gibt, sich den Biografien nähern, oder man kann zum Beispiel auch auf so eine Abkürzungsliste klicken. Und wenn man da mal auf NSDAP klickt, kriegt man alle Personen angezeigt, die NSDAP-Mitglied waren und eigentlich alle Professoren waren Mitglied der NSDAP gewesen, die wir hier an dem Projekt bearbeiten.
Können Sie vielleicht da noch mal ein, zwei Beispiele geben von Personen, von Figuren, die im universitären Bereich da sehr aktiv waren?
Wer natürlich für Tübingen sehr wichtig ist, wobei die Jüngeren kennen den wahrscheinlich gar nicht mehr so, aber noch so bis vor 30 Jahren und bei der älteren Generation ist er schon sehr bekannt, das ist Theodor Herring. Und Theodor Herring war Philosophieprofessor gewesen. Und der ist vielleicht heute am bekanntesten dafür, dass er mal ein Buch geschrieben hat, das heißt Der Mond braust durchs Neckartal, wo er irgendwie so am Ende des Sommersemesters in einer lauschigen Sommernacht macht er eben so eine Wanderung von der Wurmlinger Kapelle bis nach Tübingen hinein. Und das hört sich erstmal so ein bisschen, ja, so nett und heimatromantisch an, so irgendwie. Und wenn man sich eine Ausgabe, keine Ahnung, aus den 60er und 80er anguckt, dann ist das vielleicht auch so. Aber guckt man sich mal eine Originalausgabe von 1935 an, dann stehen da Begriffe drin wie Blut und Boden oder dass eben jetzt ein neuer Führer gekommen ist und der ist Adolf Hitler. Und wenn er oben auf dem Schlossberg entlangläuft, der Erzähler dieser Geschichte, hörte dann eben, wie die SA-Reiterstandarte musizierend durchs Tal unten dann geht. Also dieser Theodor Herring war zum Beispiel auf jeden Fall mal ein geistiger Vorbereiter des Nationalsozialismus beispielsweise gewesen. Und dadurch, dass er eben Philosophieprofessor war, hat er natürlich auch einen gewissen Einfluss gehabt. Jetzt bin ich ja gerade mal auf unserer Startseite heute von der Webseite. Da kriegt man jeden Tag auch so drei Beispielbiografien angeboten, wenn man nicht weiß, wo man anfangen will. Und da springt mir jetzt hier zum Beispiel ein Herr Karl Adam ins Auge. Und Karl Adam, der war Dozent gewesen an der katholischen Fakultät. Und oft heißt es ja, was ich, die katholische Kirche, die wäre eher distanziert gewesen zum Nationalsozialismus. Das war aber mit dem Herrn Adam nicht so gewesen. Der hat nämlich ziemlich stark versucht, wie man Nationalsozialismus und katholisch sein in Einklang bringen kann. Also solche Leute gab es dann auch. Und zum Beispiel jetzt dieser Karl Adam, nach dem war lange Zeit auch eine Straße in Tübingen benannt gewesen. Und die Straße ist dann auch irgendwann dann umbenannt worden. Und so ist es eben mit einigen Leuten, die wir hier in dem Projekt beschrieben haben. Die waren dann eben, sind irgendwann Ehrenbürger von Tübingen geworden und haben dann teilweise noch in der Nachkriegszeit sind die Straßen nach ihnen benannt worden. Und irgendwann, nachdem man sich mal genauer mit denen befasst hat, hat man halt gesehen, was die eigentlich für eine braune Vergangenheit haben. Und darum gab es dann eben in den letzten Jahren auch einige Straßenumbenennungen.
Und das läuft ja auch jetzt wieder sehr aktiv. Also von Stadtverwaltung gibt es ja da so ein Konzept. Was halten Sie davon?
Genau, da hat ja letztes Jahr die Gemeinderatsfraktion von der Partei hat ja was eingebracht gehabt in den Gemeinderat, ich glaube, es ist jetzt schon ungefähr ein Jahr her, wo sie eben gesagt haben, naja, es sind jetzt ja so ein paar Straßen noch da, die nach Leuten benannt sind, die zum Beispiel auch so eine Kolonialvergangenheit haben oder eben auch in der NS-Zeit Dozenten an der Uni Tübingen gewesen sind. Und das ist dann auch nochmal von anderen im Gemeinderat aufgenommen worden und das hat auch die Stadtverwaltung aufgenommen und will sich jetzt damit auch auseinandersetzen und dann erstmal jetzt ein paar Expertinnen und Experten dann befragen, wie man da vonstatten gehen soll. Ich finde es gut, dass man sich damit auseinandersetzt. Worüber man sich natürlich immer streiten kann, ist, soll man jetzt die Straßen umbenennen oder nicht? Ich meine, von den Leuten, die dort wohnen, ich kann das Argument nachvollziehen. Die sagen dann, hey, ich habe jetzt 30 Jahre oder wie lange auch immer in der Straße gewohnt und jetzt muss ich alles umändern und da kommen auch noch Kosten auf mich zu und so weiter. Das kann ich verstehen. Aber andererseits, wenn eine Straße nach jemandem benannt ist, dann ist es ja auch eine gewisse Art von Ehrung. Und das ist halt die Frage, sollen wir solche Leute, die zum Beispiel das deutsche Kolonialreich toll fanden, sollen wir die heute immer noch ehren? Sind wir da nicht weiter in ziemlich diversen Gesellschaften auch, sagen wir, dass wir in einer Demokratie leben und das sind vielleicht Leute, die halt dieses Demokratieverständnis nicht unterstützt hätten. Wie gesagt, wie man dann damit umgeht, soll man die Straße umbenennen oder nicht, das sollte halt dann auch, denke ich, demokratisch entschieden werden. Davor muss es aber eine Diskussion geben und ich finde es vor allem wichtig, dass es erstmal eine Diskussion gibt und Leute sich darüber Gedanken machen und darüber sprechen.
Und dieser Prozess ist ja gestartet. Wir sind im Bildungs- und Forschungsbereich der NS-Akteure. Da haben wir die Uni ja jetzt als zentralen Player schon identifiziert, aber auch jenseits von Uni gibt es Bildung und Sie haben vorhin auch schon die Schulen als quasi Ort von nationalsozialistischen Akteuren genannt. Wer fällt Ihnen da noch ein oder wie war das in Tübingen?
Also der Nationalsozialismus hat ja wirklich versucht, jeden Lebensbereich zu durchdringen. Und im Endeffekt alle irgendwie Vereine oder was es gab, sind noch irgendwann vereinnahmt worden durch den Nationalsozialismus. Und wieder mussten sich die alten Vereine auflösen. Ich meine, die Studentenverbindungen mussten sich auch auflösen, aber dafür sind dann neue nationalsozialistische Verbindungen dann beispielsweise gegründet worden. Und es gab eben auch einen nationalsozialistischen Lehrerbund. Das war eigentlich wirklich auch ein Verein gewesen und nicht ganz offiziell Teil der NSDAP, aber schon doch angeschlossen. Und da haben wir mehrere Biografien, die Michael Kuckenburg geschrieben hat, der auch schon öfters bei der Wüstenwelle zu Gast gewesen ist. Und er hat sich eben sehr stark dann beschäftigt. Er ist ja auch pensionierter Lehrer und hat sich dann eben sehr stark beschäftigt mit unterschiedlichen Lehrern, die im Nationalsozialistischen Lehrerbund in Tübingen und Umgebung eben tätig gewesen sind, die teilweise auch, ja, was ich auch so ein bisschen geguckt haben, was ihre Kollegen machen und haben dann eben dann gesagt, naja, warum hast du jetzt zum Beispiel dein Kind eben nicht zu dieser HJ-Veranstaltung oder sowas geschickt, also auch so eine Art von Überwachungsfunktion eigentlich übernommen haben. Also wie gesagt, es ging natürlich um die Durchdringung aller Lebensbereiche durch den Nationalsozialismus und da war die Schule natürlich ganz wichtig gewesen.
Dann schauen wir auf die Partei. Wie war die NSDAP in Tübingen aufgestellt? Welche Akteure gab es da?
Die NSDAP war ja verschieden gegliedert gewesen. Das hat ganz unten angefangen. Und natürlich gab es in Tübingen eine Ortsgruppe und in Tübingen hat auch die Kreisleitung gesessen. Die Kreisleitung hatte ihr Haus in der Wilhelmstraße gehabt. Und von da ging es natürlich weiter nach oben. Oben war dann hier der NSDAP-Gau Württemberg-Hohenzollern gewesen. Und natürlich diese verschiedenen, die NSDAP hat eben auch versucht, alle Bereiche des Lebens irgendwie zu durchdringen. Ich habe ja schon vorhin gesagt, ab 1933 im Endeffekt der komplette Gemeinderat bestand eigentlich nur noch aus NSDAP-Leuten, natürlich, weil ja auch irgendwann dann alle Parteien verboten worden sind. Es gab auch zwei Kreisleiter und diese Kreisleiter haben sich eben auch einerseits propagandistisch hervorgetan und ein Kreisleiter hat auch bei der Pogromnacht 1938 war er eigentlich auch federführend gewesen, weil er im Endeffekt den Befehl gegeben hat, die Tübinger Synagoge in der Gartenstraße 33 anzuzünden. Und als die erste Gruppe von Nazis das irgendwie nicht richtig hinbekommen hat, hat er gesagt, naja, ihr so nach dem Motto, ihr Waschlappen, jetzt muss ich das mal in die Hand nehmen und hat sich dann nochmal ein paar andere Nazis genommen, um das Werk sozusagen zu vollenden. Also ich dachte, diese NSDAP-Leute vor Ort, das waren jetzt auch nicht nur in Anführungszeichen welche, die große Reden geschwungen haben, sondern die haben halt wirklich dafür gesorgt, eben den Nationalsozialismus und seine Ideen wirklich tatkräftig durchzusetzen. Eben auch zu Ungunsten von eben den sogenannten Gegnern des Nationalsozialismus, ob das dann eben Jüdinnen und Juden waren oder auch die politischen Gegner.
Fällt Ihnen da noch jemand ein, der in der Partei so eine besondere Rolle gespielt hat oder ein ja, besonders
Wenn mir da noch aufgefallen ist, wenn ich da auch selber bearbeitet habe, das ist Ulrich Gmelin. Ulrich Gmelin. Gmelin ist ja ein Name, der einem in Tübingen was sagt, weil wir hatten ja den Hans Gmelin, der 20 Jahre lang Oberbürgermeister von Tübingen war, von den 50ern bis in die 70er Jahre hinein. Und der Ulrich Gmelin, das war der Bruder von Hans Gmelin gewesen. Und beide stammen aus Tübingen. Ihr Vater war hier am Amtsgericht gewesen. Beide waren in einer Studentenverbindung gewesen, waren erst im Stahlhelm. Also der Stahlhelm war auch so eine ziemlich rechtsnationalistische paramilitärische Organisation gewesen. Rechter als der Stahlhelm waren eigentlich nur SA und SS in der Zeit. Und ab 1933 waren die beiden auch dann in der SA und haben dann verschiedentlich Karriere gemacht. Der Hans Gmelin, über den gab es auch vor zwei Tagen einen Vortrag vom Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt, weil Herr Niklas Krawinkel hat ja eine Dissertation über den geschrieben und veröffentlicht. Der hatte dann im Endeffekt im außenpolitischen Amt Karriere gemacht, während sein Bruder, der Ulrich Gmelin, der hat Karriere gemacht in der Universitätsbildung, weil er war ab 1941 der bevollmächtigte Stellvertreter des Reichsstudentenführers im Kriege. Und der Reichsstudentenführer war Gustav Adolf Scheel. Und wo hatte der studiert gehabt? Auch in Tübingen, zufälligerweise. Also da sieht man auch mal wieder, wie diese Leute alle miteinander verbunden sind. Und dieser Ulrich Gmelin ist eben auch ein gutes Beispiel dafür, wie so diese typische Generation, diese Männer, die so um 1910 geboren worden sind, wie die im Nationalsozialismus eigentlich mit Anfang, Mitte 30 richtig Karriere machen konnten. Und die konnten dann eben von Tübingen bis oben in die höchste Reichsebene, bis nach Berlin kommen und da gute Posten abgreifen und sich dann eben auch entweder propagandistisch betätigen, wie das der Ulrich Gmelin gemacht hat, der eben so die Studierenden, sowohl die Studentinnen als auch die Studenten, so als so eine Speerspitze des Nationalsozialismus gesehen hat. Und dann gibt es natürlich auch dann bei der SS diese ganzen Typen, die eben auch in Tübingen studiert hatten, sich da auch alle irgendwie kennengelernt haben, in den ähnlichen Verbindungen waren und dann so über, ja, über Vitamin B, dann hat der eine den zu sich geholt und so weiter. Also das ist auch was man hier jetzt bei unserem Projekt als Webseite gut zeigen kann, weil in einem Buch, da hätte man dann gesehen, okay, da kommt jetzt dieser Name vor und der ist vielleicht hinten im Namensregister und unten ist eine Fußnote und da steht, naja, mehr Informationen finden Sie auf Seite so und so. Hier bei uns auf der Webseite kann man einfach auf den Namen dann klicken, wenn der vorkommt und dann komme ich gleich zur nächsten Biografie und da können wir eben ganz toll einfach diese Netzwerke zeigen. Das wäre mit dem Buch einfach nicht möglich gewesen.
Die rechten Seilschaften der NS-Akteure in Tübingen in der Zeit von 1933 bis 45. ns-akteure-in-tübingen.de. Und wir widmen uns jetzt noch, wie eben auch schon angesprochen, der Polizei, Justiz und SS, diesem Biografiebereich auf der Webseite. Das hängt natürlich auch mit der NSDAP zusammen, ist aber schon nochmal ein eigener Bereich. Wie ging da zu in Tübingen? Was war da besonders?
Also was da ganz wichtig ist, wir haben fast ein Dutzend Kriegsverbrecher, die in Tübingen studiert haben oder in Tübingen aufgewachsen sind. Wie gesagt, die kannten sich teilweise schon vor 1933, eben dadurch, dass sie in ähnlichen Verbindungen gewesen sind, schon in einem ähnlichen Milieu sich sozialisiert haben. Und die haben sich eben dann teilweise auch dann zu den gewissen Pöstchen dann verholfen oder haben dann gesagt, oh, ich kenne ja den einen und den könnte man doch holen, weil die wussten eben auch voneinander, dass das alles überzeugte Nationalsozialisten waren, weil das eben dann die Leute waren, die dann 1933 bei der Flaggenhissung beispielsweise mit dabei waren oder die Druck ausgeübt haben als Mitglieder der Studenten-SA, dass dann eben dann der ASTA gleichgeschaltet worden ist und solche Sachen. Und die haben dann, sind dann eben dann in die SA eingetreten und später haben sie dann so in Anführungszeichen den Fortschritt gemacht und sind zur SS gegangen. Und so haben wir da eben einige Leute, die wirklich überall in Europa eigentlich gewütet haben. Also es gibt zum Beispiel den Theodor Dannecker. Das ist so wirklich so ein richtiger, ja, Tübinger Junge, will ich mal sagen, hat nicht in Tübingen studiert, kam aber aus einer Tübinger Kaufmannsfamilie, hat auch Kaufmann gelernt gehabt und der hat schon vor 1933 als SA-Mann hat er seinen jüdischen Nachbarn traktiert gehabt, der zufälligerweise auch ein Geschäftskonkurrent seines Vaters gewesen wäre. Und der ist dann eben dann später nach Stuttgart zur SS gegangen und von Stuttgart ging es dann nach Berlin weiter ins Reichssicherheitshauptamt, wo er dann so eine Art von rechter Hand von Adolf Eichmann gewesen ist und bei der Organisation von Deportationen von Jüdinnen und Juden aus ganz Europa, also fast 500.000 Personen, beteiligt gewesen ist. Er hat sich aber durch Selbstmord dann Ende 45 in einem Gerichtsverfahren entzogen. Gibt auch noch andere, zum Beispiel Walter Stahlecker, der hat in Tübingen studiert, eben auch diese Karriere gemacht, erst SA und dann ist er zur SS und war dann erst im sogenannten Hotel Silber in Stuttgart dann gewesen, ist dann irgendwann auch nach Berlin gekommen und 1941, 1942 war er dann Einsatzgruppenführer und hat im Endeffekt mit einem anderen Tübinger Kollegen, will ich mal sagen, hat er dafür gesorgt, dass die drei baltischen Länder ja, in Anführungszeichen, wie man damals gesagt hat, judenrein geworden sind, weil er eben alle jüdischen Menschen, die dort waren, versucht hat aufzuspüren und umzubringen und war auch da wohl sehr stolz drauf. Also solche Leute sind aus Tübingen gekommen.
Ist es auch, gibt es da vergleichbare Städte oder ist es jetzt wirklich auch so ein Ding, dass hier so eine Art Elite sich herangebildet hat und über rechte Seilschaften, dass sie wirklich zu so ja, auch hohen Posten gekommen sind und zu solch ja auch schrecklichen Massenmorden ja auch dann ja möglich gemacht haben? Ist das in Tübingen einzigartig oder gibt es
das? Das wird es auch in anderen Städten gegeben haben. Ich meine, es ist ja auch ganz typisch für diesen, für den Nationalsozialismus. Es gibt da auch ein Buch, das heißt Generation des Unbedingten. Da kommen auch einige von den Tübingern SS-Tätern vor, aber auch andere. Wie gesagt, das waren eben diese Anfang mit 30er gewesen, die waren ideologisch sehr stark im Nationalsozialismus drin gewesen. Die kannten sich, die haben sich im Endeffekt, könnte man auch sagen, haben die sich dann hochgepusht, die haben sich zu den Pöstchen dann verholfen. Und das war eben auch so ganz typisch gewesen für den Nationalsozialismus. An anderer Stelle sieht man ja auch, wie da sehr stark die Korruption gewesen ist, wenn man sich zum Beispiel die sogenannten Arisierungen anschaut, die ja überall in Deutschland stattgefunden haben. Und da haben dann eben auch dann sich die verschiedenen Organisationen, die zur NSDAP gehört haben oder zur SS und haben mit den Finanzämtern zusammengearbeitet. Also ja, da hatte wirklich dann, griff das eine in das andere dann eigentlich dann hinüber hinein. Also das war eigentlich typisch gewesen. Aber ich würde schon sagen, dass Tübingen insofern besonders ist, weil da echt einige Kriegsverbrecher eben schon zusammen sozialisiert worden sind und dann eben dann ihre Untaten später getrieben haben.
Wie sieht's aus dann mit der, ja, nicht nur Aufarbeitung, sondern eben auch mit der Bestrafung? Sie haben vorhin einen erwähnt, der wurde ausgeliefert und dann in Serbien, glaube ich, oder in Jugoslawien also zum Tode verurteilt. Wie sieht's, einer hat Selbstmord begangen, wie sieht's mit den anderen Kriegsverbrechern aus?
Genau, das war Ernst Weinmann gewesen, der ja auch Oberbürgermeister von Tübingen war. Der ist in Jugoslawien als Kriegsverbrecher hingerichtet worden. Das war eher so die Ausnahme gewesen. Also manche von den Typen, will ich jetzt mal sagen, denen ist der Prozess gemacht worden. Aber man muss auch sehen, dass diese sogenannte Entnazifizierung, die stattgefunden hat ab 1945, die hat halt nicht wirklich zu 100% gegriffen. Das kam dann ganz darauf an, zu welcher Zeit war das gewesen, in welcher Besatzungszone war man dann, wie streng ist die Besatzungsmacht dann vorgegangen. Und je weiter man vom Zweiten Weltkrieg weggekommen ist, desto ja, nachlässiger war man da auch gewesen. Ich meine, es war sowieso relativ einfach teilweise gewesen, einen sogenannten Persilschein zu bekommen, weil wenn man ein Entnazifizierungsverfahren durchlaufen musste, musste man sich ja, von anderen Leuten was ausstellen lassen. Und die haben halt sehr oft auch gesagt, ja, es war ein Guter gewesen und der war eigentlich in innerer Opposition zum Nationalsozialismus und so weiter. Also da sind ziemlich viele auch durchs Raster gefallen. Also dass eben dann so jemand wie der Ernst Weinmann wirklich richtig zum Kriegsverbrecher verurteilt wurde und auch noch dann hingerichtet wurde, das ist eher die Ausnahme. Also andere, die verurteilt worden sind, die haben dann vielleicht ein paar Monate oder ein paar Jahre bekommen. Wenn es im Ausland war, dann haben sie meistens längere Strafen dann bekommen. Aber in Deutschland selber, würde ich mal sagen, hat das mit der Entnazifizierung nicht so richtig geklappt.
Wie sieht's aus mit Widerstand? Gab es in Tübingen da nennenswerten oder auch vereinzelten punktuellen Widerstand? Und auch, wie haben die Nazis, wie sah die Repression dann dagegen aus?
Es gab natürlich in Tübingen auch Leute, die nicht dem Nationalsozialismus angehangen haben. Aber man muss sehen, Tübingen war halt damals auch schon eine Unistadt gewesen und eine richtige Arbeiterbewegung oder eine große Arbeiterbewegung, die gab es nicht. Da müsste man dann eigentlich nach Reutlingen schauen oder nach Stuttgart, wo natürlich dann auch die Industrie gewesen ist. Das, was an Arbeiterbewegungen oder auch an linken Bewegungen war in Tübingen, also nachdem die Nazis 33 an die Macht gekommen sind, hat man sich im Februar, ich glaube im Löwen getroffen, da haben sich die KPD und die SPD getroffen. So im Endeffekt eigentlich 11:55 war es da schon gewesen. Die hätten sich vielleicht schon mal vor 33 zusammentun sollen und nicht erst nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber natürlich sind wir später immer alle schlauer. Und da sind eben viele von den KPD, aber auch von den SPD-Leuten sind dann eben 1933 in Konzentrationslager gekommen als politische Gegner. Und wenn sie dann wieder rausgekommen sind, waren sie auch unter ständiger Beobachtung durch die Gestapo gewesen, die ja auch eine Außenstelle in Tübingen hatte. Also wenn die sich dann mal dann getroffen haben, dann haben sie sich in irgendwelchen Wengertshäuschen außerhalb von Tübingen in den Weinbergen dann getroffen, so ein bisschen konspirativ, konnten aber nicht viel machen. Es gibt ja auch diesen Kantor von der Stiftskirche, der zum Beispiel, ich glaube, in seinem Bankheimer Pfarrhaus hatte ja auch Jüdinnen und Juden, die auf der Flucht waren, versteckt. Also es gab natürlich Fälle von Leuten, wo es mehr oder weniger aktiven Widerstand gegeben hat, aber im Großen und Ganzen, so wie es in Deutschland auch gewesen ist, die meisten Leute haben entweder mitgemacht oder haben halt einfach mitmarschiert und oder eben ihre rechte Hand gehoben, wenn das an der Zeit gewesen ist. Aber einen großflächigen Widerstand gab es in Tübingen nicht.
Die Webseite NS-Akteure in Tübingen ist seit jetzt ein paar Monaten, glaube ich, online. Welche Reaktionen haben Sie bisher bekommen?
Also bisher eigentlich sehr positive Reaktionen. Wir haben im November haben wir die online gehen lassen und haben dann natürlich einerseits, weil Corona war, aber andererseits, weil es ja auch eine Webseite ist, eine digitale Vorstellung gemacht. Da waren schon einige Leute mit dabei gewesen. Da kamen auch immer wieder dann positive Rückmeldungen per E-Mail beispielsweise dann danach. Und was uns natürlich sehr gefreut hat, am 27. Januar diesen Jahres haben wir einen der beiden ersten Preise beim Lilli Zapf Jugendpreis des Landkreises Tübingen gemacht. wo wir eben von der Jury ausgezeichnet worden sind, die vor allem aus jungen Menschen besteht, aus Schülerinnen und Schülern, jungen Berufstätigen und Studierenden, die dann eben sich verschiedene digitale Projekte hier aus der Gegend angeschaut haben, die mit Erinnerung und Gedenken zu tun haben. Und die haben eben unser Projekt honoriert und haben gesagt, das ist toll, das ist zeitgemäß, das ist auch eine nicht allzu komplizierte Sprache, damit können junge Leute sehr viel anfangen. Und da freut es uns natürlich, dass wir da einen der beiden ersten Plätze gemacht haben. Das ist natürlich eine tolle Bestätigung.
Wir gratulieren. Wie geht's weiter mit der Seite? Das soll ja auch dynamisch sein. Gibt es da schon jetzt hier Pläne für nächste Biografien oder weitere Ergänzungen?
Also das ist ja das Tolle an so einer Webseite, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, im Gegensatz zum Buch, da muss man eine neue Auflage machen. Hier bei der Webseite kann man in Anführungszeichen einfach was Neues hochladen. Aber dafür brauchen wir natürlich Texte und darum suchen wir auch noch nach Autorinnen und Autoren. Also wer Interesse hätte, sich selber zu beteiligen, weil wir haben natürlich nicht alle Tübinger Nationalsozialisten und Nationalsozialisten hier abbilden können. Also ich glaube, es gab zum Höhepunkt 2000 NSDAP-Mitglieder von ungefähr 20.000 Einwohnern in Tübingen. Das heißt, noch einige Personen da, zu denen man was machen könnte. Und wer möchte, der oder die kann sich gerne bei uns melden. Über die Webseite, da ist auch unsere E-Mail dann drauf. Also ich dachte, das muss jetzt nicht unbedingt so eine Langbiografie sein, aber das würde uns natürlich freuen. Das kann auch eine Kurzbiografie sein zu 100 Personen, die schon erforscht ist. Wenn das kurz und knapp und gut geschrieben ist, dann nehmen wir das natürlich auch gern an. Aber einfach mit uns Kontakt aufnehmen und dann kann man da mitmachen.
Vielen Dank, Herr von Bremen, über diese ausführlichen Informationen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ja, weiter so.
Ja, danke ebenfalls und danke für die Einladung nochmal.
Danke auch. Und das war's Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir sagen danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.